Willkommen bei Welt im Ohr.
Eine Sendung des Teams Wissenschaft und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Im ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung.
Diese Sendung wird von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des akademischen Programms APEAR gefördert.
APEAR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development.
Heute für Sie, heute für euch, live im ORF-Zentrum mit
Mayada Hadaya und
Momo Konishio.
Ja, sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Welt im Ohr, wieder live aus dem ORF-Zentrum. Eine nachhaltige Transformation betrifft alle Lebensbereiche. Doch wie gerecht verlaufen diese Veränderungen und wer bestimmt ihre Richtung? In dieser Live-Sendung sprechen wir mit den Preisträgerinnen des Entwicklungsforschungspreises 2025. Was kann uns Besseres passieren an der langen Nacht der Forschung? Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße im Studio Felix Dorn. Hallo.
Hallo, freut mich. Danke.
Und Anna-Maria Brunner.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid. Felix Dorn wurde mit dem Hauptpreis für seine Arbeit zur politischen Ökologie der Dekarbonisierung ausgezeichnet und mit Ernährungssystemen im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Werten und globaler Ungleichheit beschäftigt sich Anna-Maria Brunner. Ja, vielleicht einige Worte noch zu euch. Anna-Maria, darf ich mit dir beginnen? Magst du dich ein bisschen vorstellen?
Ja, gerne. Genau, derzeit studiere ich eben das Doktoratsstudium Geografie an der Universität Innsbruck und forsche im Zuge dessen zum Ernährungssystem und wie das eben transformiert werden könnte. Meine Forschung bezieht sich eben vor allem auf Argentinien, aber ich forsche auch im europäischen Kontext und bin eben an der Uni Innsbruck auch als Lehrende tätig gewesen und derzeit auch an der BOKU tätig. Und ja, so bewege ich mich zwischen Wien, Innsbruck und Argentinien hin und her derzeit.
Sehr schön. Ihr habt einige Gemeinsamkeiten. Felix, einige Worte zu deiner Person.
Ja, gerne. Also ich habe auch einen Hintergrund in der Geografie. Ich habe auch einen Hintergrund in Innsbruck. Ich komme so aus der Schnittstelle von Ökonomie und Geografie und habe in der Geografie promoviert an der Uni Innsbruck. Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren in Wien. Ich war erst an der Uni Wien am Institut für internationale Entwicklung und seit vergangenem Jahr jetzt am Institut für soziale Ökologie der BOKU und bin dort als Postdoc tätig.
Mhm. Ja, gemeinsam gebt ihr heute Einblicke in aktuelle Debatten zu Rohstoffen, Ernährung und globaler Ungerechtigkeit. Und wir verdeutlichen heute, oder ihr besser gesagt, warum Lösungen für Klima- und Ernährungskrisen immer auch Machtfragen sind. Es folgt ein kleiner Einspieler von uns. Im Februar hat Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner den österreichischen Preis für Entwicklungsforschung verliehen. Ausgezeichnet wurden Felix Dorn und Anna-Maria Brunner. Die Ökonomin Karin Kübelböck ordnet ein, was nachhaltige Entwicklung eigentlich bedeutet. Und Welt im Ohr hat einige Stimmen vor Ort eingefangen.
Entwicklungsforschung ist zentral. Wir sehen globale Herausforderungen, neue Spannungen, Krisen, Kriege, Konflikte. Und gerade Entwicklungsforschung hat hier so einen zentral wichtigen Schlüssel in der Hand, nämlich sich zu verständigen, Dialoge auf Augenhöhe zu führen. Und ich denke, wir sollten eigentlich aus der Geschichte bereits gelernt haben, wie zentral wichtig eben gerade dieses Zusammenarbeiten global für uns alle letzten Endes ist.
Also erstmal bedeutet mir das grundsätzlich viel für, natürlich als Anerkennung für meine Arbeit, aber auch als Anerkennung für die Art der Forschung, die ich mache und auch für die Themen, die ich bearbeite. Gerade aktuell, wo Zugang zu Rohstoffen besonders wichtig geworden ist, ganz hoch auf der politischen Agenda stehen, versuche ich halt kritische, ich weiß nicht, ob es eine Begleitforschung ist, aber so eine kritische Grundlagenforschung zu machen, um zu zeigen, ja, dahinter stehen natürlich Menschen und das hat Auswirkungen an verschiedenen Orten der Welt. Und diese Transformationen, über die wir reden, sind nicht automatisch gerecht. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten oder zu berücksichtigen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass dieser Preis auch dieses Thema irgendwie auszeichnet und dem auch eine gewisse Sichtbarkeit gibt. Ich werde dazu weitermachen. Ich glaube, diese Kontexte, zu denen ich arbeite, sind extrem aktuell, ändern sich extrem schnell. Haben wir vor ein paar Jahren noch sehr stark über die Dekarbonisierung geredet, über die Energiewende. So geht es jetzt heute bei kritischen Rohstoffen auch teilweise um militärische Anwendungen, um strategische Autonomie und so weiter. Das sind natürlich nicht nur erfreuliche Tendenzen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, auch das muss natürlich beleuchtet werden.
Was Entwicklungsforschung ist, ist ja auch ein bisschen Definitionsfrage. Aber ich würde sagen, ein zeitgemäßer Ansatz von Entwicklungsforschung versteht Entwicklungsforschung als einen Raum für Reflexionen. Und zwar, man forscht über gesellschaftlichen Wandel mit einem normativen Anspruch, einer Verbesserung. Aber man fragt, was ist denn überhaupt Verbesserung? Wer definiert denn, was Verbesserung bedeutet? Und für wen eine Verbesserung? Das heißt, wir machen Entwicklungsforschung nicht, weil wir wissen, was man unter Verbesserung versteht, sondern weil es darum geht, verschiedene Vorstellungen von Entwicklung zum Beispiel sichtbar zu machen. Was verstehen andere Menschen in anderen Regionen über Entwicklung? Und man hinterfragt Machtverhältnisse, man beschäftigt sich mit Wissenshierarchien, man schaut sich Abhängigkeiten an und Verflechtungen. Und es geht darum, die globale Ebene immer mitzudenken. Also die Verflechtung zwischen der lokalen Ebene und den Auswirkungen auf die globale Ebene und umgekehrt auch die globalen Diskurse, wie wirken sie auf eine lokale Ebene. Entwicklungsforschung ist aus meiner Sicht auch praxisbezogen und eben normativ. Das heißt, man möchte auf etwas beitragen mit der Forschung, dass sich Lebensbedingungen verbessern.
Auch in meiner Forschung arbeite ich sehr viel mit kleinbäuerlichen Produzentinnen in Argentinien zusammen. Und ganz konkret in dieser Arbeit, die heute ausgezeichnet wurde, habe ich gefragt, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und da habe ich mir eben konkret nochmal angeschaut, wie diese Zukunftsbilder eben auch geformt werden, was darunter liegt. Und der kritische Ansatz dahinter ist eben auch eine kritische Perspektive auf die kolonialen Strukturen, Denkweisen, Erzählungen, die fortgeführt werden und sich nicht nur in der Gegenwart zeigen, sondern eben auch Einfluss haben auf unsere Zukunftsbilder.
Als Bundesministerium für Frauenwissenschaft und Forschung stecken wir gerade mitten in den Budgetvorbereitungen und anschließenden Verhandlungen, auch mit dem Finanzressort bzw. in der gesamten Koalition. Die Budgets für 2027 und 2028 sollen verhandelt werden. Und natürlich werde ich mich als Ressortverantwortliche dafür einsetzen, dass wir ein starkes Budget haben, dass wir auch die Forschungsperspektive nicht nur für die Forscherinnen und Forscher, sondern letzten Endes auch für die vielen verschiedenen Themengebiete, und da zählt die Entwicklungsforschung auch dazu, gut und sicher aufstellen können. Da geht es einerseits darum, einfach die Themengebiete zu erschließen. Es geht natürlich auch um sichere Arbeitsplätze und darum, dass wir als Wissenschafts- und Forschungsstandort attraktiv sind, weil wenn wir davon sprechen, dass wir ein sicherer Hafen sein wollen für jene, wo Forschung unter Druck gerät, dann gilt es auch, die eigenen nationalen Hausaufgaben zu machen.
Ja, herzlich willkommen zurück ins Studio. Felix Dorn, ich darf mit dir beginnen. Du bist der Hauptpreisträger. Sprechen wir über politische Ökologie und Dekarbonisierung. Was genau hast du gemacht? Wozu hast du geforscht? Worüber?
Breite Frage, aber auch sehr spannende Frage. Also ich forsche grundsätzlich zu den, ich würde sagen, den sozial-ökologischen Dimensionen der Energiewende. Ich beschäftige mich ganz grundlegend mit kritischen Rohstoffen, seien es vor allem Lithium, zuletzt auch ein bisschen seltene Erden, aber auch mit Energieträgern wie Wasserstoff oder generell erneuerbaren Energien. Und ich schaue mir konkret an, in den Regionen oder was in diesen Regionen passiert, wo Lithium abgebaut, wo Wasserstoff produziert wird. Nicht nur im Sinne von Auswirkungen, sondern ich würde jetzt davon sprechen, dass es auf verschiedenen Ebenen verhandelt wird, also zwischen Unternehmen und Gemeinschaften, zwischen Staaten und Unternehmen in internationalen Lieferketten und so weiter. Mein Ausgangspunkt dabei ist meist lokal,
Also bei mir geht es viel um lokale Konflikte, um lokales Handeln, das auch das Globale mit produziert oder mitformt. Also es geht einerseits natürlich um die Auswirkungen, es geht aber auch darum, wie viele verschiedene Lokalitäten und Orte das Globale formen. Und das habe ich in verschiedenen Fallstudien gemacht, in Kolumbien, in ganz besonders in Nordwest-Argentinien zum Lithiumbergbau. In den letzten Jahren habe ich auch ein bisschen zu Portugal und Spanien gearbeitet und publiziere diese Arbeiten meist wissenschaftlich, aber so durch meine Affinität für Foto und Film mache ich auch Fotoserien und habe mich mit Dokumentarfilmen beschäftigt.
Ja, wir werden einiges noch besprechen, auch eine breite Frage, groß und hoffentlich auch sehr interessant für dich. Aber ich nehme es mal an, Anna-Maria, du hast den Nachwuchspreis bekommen. Wozu arbeitest du?
Ja, wie vorhin schon kurz angesprochen, ich stelle mir die Frage, wie kann das Ernährungssystem transformiert werden? Global gedacht, aber natürlich auch wie Felix Dorn schaue ich mir oft eben lokale Fallbeispiele an. Was gibt es schon für alternative Vorschläge vor Ort? Was sind die Hemmnisse, auf die die Menschen treffen, wenn sie eben versuchen, etwas anderes zu machen, das Ernährungssystem anders zu gestalten? Und in dieser Forschung, die eben ausgezeichnet wurde, habe ich mich eben ganz konkret mit Zukunftsperspektiven auseinandergesetzt. Also wie agrarökologische Produzentinnen, das sind meist Personen mit Migrationsbiografie aus Bolivien, die keinen Landbesitz haben, nach Argentinien ausgewandert sind, eben um eine bessere Zukunft zu gestalten und oft auch aus Notwendigkeit agrarökologisch produzieren. Und habe ihn gefragt, wie diese Personen eigentlich sich eine Zukunft, eine wünschenswerte Zukunft vorstellen und wovon diese Zukunftsvorstellungen auch geprägt werden.
Felix, bei deiner Forschung können wir da vom grünen Extraktivismus sprechen?
Kann man durchaus, also zu einem Beginn, also ich würde das jetzt nicht alles immer als grünen Extraktivismus bezeichnen, ich habe mich aber sehr intensiv mit diesem Begriff auseinandergesetzt und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, grundsätzlich hat Rohstoffabbau natürlich schon immer so eine eigene, starke Eigenlogik gehabt im Sinne von Entwicklungsversprechen. Und jetzt sind es oder findet der Rohstoffabbau gerade für Rohstoffe wie Lithium, aber mittlerweile auch Kupfer oder eben seltene Erden mit einer grünen Legitimation statt. Und worauf dieser Begriff eigentlich verweist, ist, dass die Strukturen dahinter, die strukturellen Asymmetrien und Ungleichheiten eigentlich bleiben, aber es jetzt sozusagen ein neues Label bekommen hat. Das heißt, das ist sozusagen darauf hinzuweisen, welche Kontinuitäten es vielleicht auch gibt zwischen einem fossilen Ressourcen- und Energieregime und einem jetzt grünen Ressourcen- und Energieregime aus einer lokalen Perspektive.
Ja, ihr habt jetzt schon sehr viele Parallelen gemeinsam auch angesprochen, die euch wichtig sind, die aber auch Entwicklungsforschung auch ausmachen, nämlich die Ungleichheiten zum Beispiel oder wie auch Lokales auf Globales und beziehungsweise auch umgekehrt wirkt. Wie ist es mit den Ernährungssystemen im Spannungsfeld? Was kann man sich denn da unter den Werten zum Beispiel vorstellen und der globalen Ungleichheiten, die hier eine Diskrepanz sind zwischen den Menschen, die da leben und ja auch den globalen Vorstellungen oder auch Machtverhältnissen, was erwartet wird, was möglich ist auch für ihr Leben und Einkommen und Auskommen im kleinbäuerlichen Verständnis natürlich. Also Subsistenzwirtschaft wird wahrscheinlich auch sehr viel betrieben im ländlichen Gebieten. Kannst du ein bisschen mehr erzählen, zum Beispiel über die Werte? Also mich hat sehr interessiert, was damit darunter zu verstehen ist, beziehungsweise wie unterschiedlich das auch ist zu unseren Werten im Umgang mit Ernährung, Ernährungssystemen.
Sehr gerne. Ja, ich glaube, man kann, also zuerst mal vorweggenommen, ich kann jetzt nicht für Argentinien im Allgemeinen sprechen oder für alle Gruppen, die agrarökologisch produzieren. Ich beziehe mich jetzt ganz genau auf das Fallbeispiel eben, in dem ich mich in dieser Arbeit beschäftige. Das ist eine Gemeinschaft in Nordpatagonien, die eben versuchen, agrarökologisch zu produzieren. Und ich glaube, das ist an sich schon ein Wert. Also Agrarökologie ist ja nicht nur eine Produktionsweise, eine Technologie in dem Sinne, dass sie verzichten eben auf externen Input, sondern auch eine Lebensweise. Das ist eine Lebensphilosophie, die auch damit einhergeht. Und das sind vielleicht eben diese Werte, die man betrachten kann auch. Ne? Was ist ein gutes Leben aus deren Perspektive? Und da gibt es natürlich das Konzept des Buen Vivir, das, glaube ich, auch vielen bekannt ist, eben die Frage, was ist ein gutes Leben? Und das ist, natürlich wird an unterschiedlichen Orten anders ausverhandelt. Das wird in westlichen Gesellschaften, in Österreich sicher anders beantwortet werden, auch als eben in diesen kleinbäuerlichen Familien, wo es viel darum geht, dass eben zum Beispiel die Kinder auch mit aufs Feld gehen können, ohne dass sie sich Gesundheitsrisiken aussetzen müssen. Das ist einfach schon ein Wert für die Personen vor Ort, die das eine Entscheidungsgrundlage ist, auch so zu arbeiten. Aber natürlich auch ganz banale Antreiber wie in einer sehr unsicheren Ökonomie, wie es Argentinien leider auszeichnet, zu überleben. Und da geht es auch um Werte wie, falls es ein Wert ist, aber einfach ein Pragmatismus oder eine Überlebenssicherung für die eigene Familie. Und natürlich selbst zu produzieren bedeutet, dass man zumindest selbst Essen hat und die Familie versorgen kann. Und das ist in Zeiten von Wirtschaftskrisen einfach schon auch ein zentraler ökonomischer Wert in dem Sinne.
Felix, wie ist es mit dem Beispiel, an dem du geforscht hast? Du hast gesprochen über sozial-ökologische Dimensionen, die dir sehr wichtig sind anzusehen. Du machst auch Filme dazu. Kannst du ein bisschen mehr erzählen, bitte, darüber?
Ja, also ich halte das Thema Filme für spannend insofern, weil man damit natürlich über die wissenschaftliche Bubble und Dimensionen ein bisschen hinausgeht. Man, glaube ich, ein ganz durchaus ein anderes Publikum damit erreicht. Ich arbeite ja zu durchaus sehr aktuellen Themen, wo ich es auch wichtig finde, sich in die aktuelle gesellschaftliche Diskussion einzubringen. Und dafür ist, das muss man leider anerkennen, das Wissenschaftssystem per se nicht ausgelegt. Und ich habe einerseits den Eindruck, dass man vielleicht mit einer Fotostrecke kommt man etwas schneller vielleicht in der Diskussion, erreicht auch andere und mehr Menschen. Und darüber hinaus habe ich auch festgestellt, dass die Diskussionen mit Menschen, also jetzt, wenn ich jetzt in Wien was vorstelle, was ich gefunden habe, dann sind die Diskussionen natürlich andere nach einem Fachvortrag oder nachdem ich den Dokumentarfilm gezeigt habe. Und das finde ich ein sehr spannenden und durchaus noch ein Feld mit viel Potenzial, was vielleicht im Wissenschaftsbetrieb nach wie vor nicht genug Anerkennung findet. Aber ich sehe schon einige Entwicklungen, die auch in diese Richtung gehen.
Wir machen eine kleine Musikpause und im Anschluss würde ich euch gern auch mehr fragen, was kritische Forschung für euch beide bedeutet, unter anderem.
Love.
Der Forschung und wir haben zwei tolle Gäste im Studio, Felix Dorn und Anna-Maria Brunner. In der Live-Sendung sprechen wir mit den beiden über den Entwicklungsforschungspreis. Sie haben diesen gewonnen auch. Anna-Maria Brunner den Nachwuchsforschungspreis, Felix Dorn den Hauptpreis und dieser wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Frauenwissenschaften und Forschung verliehen. Die festliche Preisverleihung hat bereits stattgefunden. Ihr habt Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner auch schon ein bisschen gehört in unserem Einspieler und sie hat sehr stark hervorgehoben, wie wichtig Entwicklungsforschung ist. Ihr beide seid auch in diesem Feld tätig und es geht auch um kritische Forschung. Was bedeutet das genau für euch? Anna-Maria, darf ich mit dir beginnen?
Ja, gerne. Ich glaube, kritische Forschung, und es gibt nicht eine Art der kritischen Forschung. Ich glaube, es gibt so viele Arten, kritische Forschung zu betreiben, wie es Wissenschaftlerinnen gibt tatsächlich auch, weil jede Wissenschaftlerin kommt auch mit der eigenen Geschichte, Positionalität, mit dem eigenen Päckchen, das in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Gewichtungen hat. Aber ein zentraler Grundaspekt einer kritischen Forschung ist sicherlich zu fragen, was höre ich oder was vernehme ich von wem und welche Interessen könnten eben auch dahinter stecken. Das ein bisschen noch einmal mehr zu hinterfragen, was man vernimmt, aber glaube ich auch gleichzeitig, und das wird vielleicht öfters vergessen im Sinne der epistemischen Gerechtigkeit, auch zu fragen, was höre ich nicht? Also nicht nur, was wird mir nicht erzählt, sondern auch, was kann ich nicht vernehmen durch meine eigene Brille, durch meine eigene Positionalität? Wo schaue ich drüber hinweg oder was nehme ich vielleicht nicht als so wichtig wahr? Und wen nehme ich ernst als Wissensträgerin sozusagen? Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Bestandteil meiner kritischen Forschung, auch mich selbst zu hinterfragen und noch einmal auf meine Forschung zu schauen, im Sinne von, von welchen Grundannahmen bin ich eigentlich auch ausgegangen oder welche Frage habe ich gestellt, die vielleicht gar nicht so relevant war im Nachhinein.
Für dich, Felix, kritische Forschung.
Ich glaube, also ich kann mich den genannten Punkten auf jeden Fall anschließen. Ich würde ganz grundsätzlich auch sagen, Forschung generell würde ich erstmal als nicht neutral, also ich würde erstmal sagen, Forschung generell ist nicht neutral und nicht objektiv oder kann nicht objektiv sein. Und das heißt, sie dient immer irgendwem. Und wenn wir das jetzt, wir haben das im Einspieler ganz am Anfang auch gehört von Karin Kübelböck, wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das auch, zum Beispiel zu sagen, okay, wir beschäftigen uns mit der Position von marginalisierten Gruppen, seien es indigene Gemeinschaften oder kleinbäuerliche Gruppen, also so einen normativen Anspruch mit in unsere Forschung zu bringen. Dabei wollen wir natürlich methodisch transparent und auch empirisch verankert sein. Und für mich bedeutet das ganz theoretisch erstmal Macht- und Verteilungsfragen ins Zentrum zu stellen und dann aber ganz konkret danach zu fragen, ja, wessen Wissen zählt eigentlich, wer definiert, was Entwicklung bedeutet, wie werden Entscheidungen getroffen und so weiter.
Wie habt ihr denn zum Beispiel die lokalen Communities hier eingebunden, wenn es eben um Wissen von Minderheiten oder nicht akademisches Wissen geht? Wie wichtig ist es auch, Menschen einzubinden, über die man eigentlich forscht? Also ein bisschen eine blöde Frage, aber
Ja, das ist extrem wichtig. Es geht ja auch darum, dass man eben mit den Gemeinschaften forscht oder mit lokalen Gruppen forscht im Idealfall und nicht nur über. In Südamerika ist nicht umsonst das Schlagwort so ein bisschen akademischer Extraktivismus auch ein großes Ding. Und ich denke, man sollte da das auf jeden Fall kontinuierlich berücksichtigen. Also ich mache anders als Anna-Maria, sie kann vielleicht noch was dazu sagen, keine rein transdisziplinäre Forschung, aber ich frage schon immer nach dem Forschungsbedarf, den es vielleicht auch in Gemeinschaften gibt. Also sei es, dass sie vielleicht erstmal hinkommen oder mich erstmal fragen, was ist denn eigentlich Lithium? Wie sieht denn diese Lithium-Wertschöpfungskette aus? Wofür wird das gebraucht? Um das dann zu nutzen für Verhandlungen mit Unternehmen. Oder es geht um Sichtbarkeit, woraus dann vielleicht ein Film oder eine Fotostrecke wird. Es, denke ich, ist auch sehr wichtig, dass man hier mehrfache Gespräche führt, dass man langjährige Vertrauensverhältnisse eingeht, also diese Beziehungen auch ernst zu nehmen. Das geht natürlich nicht mit einmal besuchen. Das heißt, wir beide fahren sehr häufig in unsere Forschungsregion. Wir verbringen viel Zeit dort. Ich habe für meine Doktorarbeit zum Beispiel 11 Monate in 2 indigenen Gemeinschaften in Nordwestargentinien verbracht. Und ich glaube, zu guter Letzt ist es auch wichtig, dass Informationen auch zurückfließen im Sinne von Ergebnissen, Filmen, Präsentationen vor Ort und so weiter. Also ich denke hier, es gibt sicherlich verschiedene Level an, wie sehr man Gemeinschaften einbindet, aber ich glaube, ganz zentral ist sicherlich die Augenhöhe. Mhm.
Ja, ich kann allem Gesagten nur zustimmen und vielleicht, um deine Frage ein bisschen umzudrehen, es geht vielleicht gar nicht darum, wie wir die Personen integrieren können oder mit einbinden können, sondern wie wir uns vielleicht eigentlich selbst integrieren können in das Forschungsumfeld, weil die Personen stehen im Mittelpunkt der Forschung und es sind Menschen mit Lebensrealitäten, mit viel Arbeit, auch in meinem Fall. Und da ist die Frage, wie kann ich Forschung betreiben, dass ich nicht ein zusätzliches Hemmnis bin oder zusätzliche Arbeit, sondern vielleicht auch mitarbeiten kann, helfen kann. Ich habe viel Zeit auch wirklich, also nicht nur im Feld, im akademischen Feld, sondern auch im agrarischen Sinne verbracht. Ich habe mitgeerntet und bin in den Gewächshäusern gestanden bei 40 Grad. Es ist wirklich wie eine Sauna, wenn man da reingeht, aber einfach mit zu ernten und somit auch zu unterstützen und nicht quasi noch extra Zeit im extraktivistischen Sinne auch zu rauben, ist, glaube ich, auch ein zentraler Aspekt zu fragen, wie kann denn Forschung für die Personen vor Ort machbar gemacht werden, weil schlussendlich, wenn ich was abverlange einer Produzentin, die sowieso schon keine Zeit hat oder versucht eben ihr Leben in den Rahmenbedingungen eben zu meistern, dann sollte Forschung nicht noch eine extra Bürde sein, die man diesen Personen dann auferlegt, um eben selbst an Ergebnisse zu kommen. Und ich glaube, eine zentrale Frage, eben, wenn man transdisziplinär forschen will, ist, was ist denn für die anderen Personen relevant, mit denen ich arbeite? Und da gemeinsam schon an eine Forschungsfrage heranzugehen. Natürlich gibt es immer Vorlagen von Projekten und die Finanzierung kommt eben. Diese Interessen, von denen wir gesprochen haben, die sind ja auch auf unserer Seite, auf der wissenschaftlichen Seite immer gegeben. Aber im möglichen Rahmen zu fragen, wie könnte es für beide Seiten fruchtbar sein und was kann ich eben auch zurückgeben, ist eine Herausforderung, aber ein ganz zentraler Punkt, würde ich sagen.
Und das ist eigentlich also schwierig umsetzbar, oder? Weil die Projekte sind befristet. Also es gibt ganz wenig Wissenschaftlerinnen, die so engagiert sind, um hier auch mit den Menschen vor Ort leben zu können und zu wollen in der Regel.
Ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen sehr verantwortungsvoll mit diesen Positionen umgehen. Also wir sind ja in den Kontexten, in denen wir arbeiten, europäische Forscherinnen in indigenen Gemeinschaften, in kleinbäuerlichen Gemeinschaften. Und es ist sicherlich auch nochmal was anderes, wenn wir über Auftragsforschung sprechen, was ich jetzt bisher noch nicht gemacht habe. Aber in der akademischen Logik muss man sagen, da geht es natürlich zentral um Publikationen und nicht um den Bedarf vor Ort. Also das ist sicherlich ein Punkt, über den man ehrlich nachdenken muss. Das heißt, diese langen Aufenthalten, langjährige Beziehungen, kontinuierlicher Austausch, das widerspricht gewissermaßen diesem starken Publikationsdruck, den wir haben. Und auch sonst arbeiten akademische Strukturen durchaus manchmal ja, in einer gewissen Weise auch dagegen. Also es gibt natürlich Lehrpflichten, es gibt Administration, es gibt knappe Mittel. Das heißt, diese langen Feldaufenthalte sind kein Standard, sondern durchaus eine Entscheidung, die man ganz aktiv treffen und auch kontinuierlich erkämpfen muss.
Wir machen wieder eine kleine Musikpause und im Anschluss würde ich euch bitten, ein wenig über eure Forschung vor Ort und die Ergebnisse, die ihr bisher sammeln konntet, auch zu berichten. Ja, sprechen wir über Machtverhältnisse. Das habt ihr beide auch schon einige Male genannt. Wie wirkt sich das aus? Das globale Handeln auf das Lokale, auch umgekehrt. Was habt ihr bisher mit eurer Forschung herausfinden können?
Bei mir geht es ja ganz zentral um die Energiewende und dabei schaue ich auf Rohstoffe, auf Erneuerbare, auf grüne Energieträger und ich beschäftige mich dabei einerseits mit dem Thema Land und Konflikten um Land. Das heißt, was man da relativ schnell sieht, ist, es gibt keine leeren Räume, die vielleicht oft so bezeichnet werden von Staaten oder von Unternehmen, die man jetzt erschließen kann und wo man jetzt riesige Anlagen errichten kann, sondern es gibt eigentlich, also alle diese Räume, sei es in den Hochanden oder in Patagonien, werden natürlich genutzt von verschiedenen Akteuren und Akteursgruppen. Und diese dominanten Narrative, die wir dabei oft hören über die Energiewende, von einer grünen Moderne, von einer Hightech-Zukunft und so weiter, überlagern sehr oft lokale Realitäten. Und dabei entstehen natürlich neue Ungleichheiten, Asymmetrien zwischen multinationalen Konzernen und indigenen Dörfern. Natürlich werden Nord-Süd-Verhältnisse fortgesetzt, aber dadurch, dass wir jetzt solche Themen auch zunehmend in Europa sehen, gibt es auch eine gewisse Verschiebung oder zumindest eine Rekonfiguration von solchen Aspekten. Natürlich zeigt sich Ungleichheit nicht überall gleich. Ich glaube, deshalb ist auch qualitative, kontextsensible Forschung sehr wichtig und in meinem Fall ist es auch sehr fallabhängig. Also ich habe mich zum Beispiel mit den Reaktionen von verschiedenen Gemeinschaften beschäftigt auf den Lithiumbergbau. Warum gibt es einerseits Protest und 80 Kilometer weiter gibt es Verhandlungen? Wie laufen diese Verhandlungen zwischen Gemeinschaften und Konzernen? Welche Ungleichheiten finden sich vielleicht dort oder was läuft eigentlich auch gar nicht so schlecht, worüber wir jetzt hier in Europa nicht ganz so gut informiert sind? Aber dabei stößt man natürlich mal auf offensichtliche Umweltverschmutzung, was Ungleichheit sein kann, mal auf fehlende demokratische Mitsprache in Entscheidungsprozessen. Das heißt, im Kern dreht es sich schon bei mir, also wenn ich von Macht rede, geht es natürlich um die Frage, wer entscheidet, wer trägt eigentlich die Kosten, verschiedene Arten von Kosten und wer profitiert auch von dieser Energiewende.
Ja, ich würde gern Anna-Maria auch noch einmal fragen zum Thema Machtverhältnisse, auch Kolonialismus und danach auch noch einmal dich bitten, genau hinzuzoomen, in auch mit diesen Menschen, mit denen du hier jetzt gearbeitet hast, wer das auch ist und was zum Beispiel hier die Beispiele sind oder ein Beispiel oder zwei herauszufiltern, wie zum Beispiel das funktionieren kann mit besseren Verhandlungsspielräumen, denn diese Konflikte gibt es ja schon sehr lange, also das ist jetzt auch nichts Neues und ich glaub besonders von den Ländern des globalen Südens hört man doch immer, dass es auch hier um ja sehr viel Druck, sehr viel Gewalt auch im Spiel ist und Protest hast du schon erwähnt, also Menschen werden auch umgebracht für diese ja, Ressourcen, die verwendet und gebraucht werden. Anna-Maria, wie ist es denn bei dir zum Thema Machtverhältnisse?
Ja, ich zoome vielleicht auch gleich mal hinein, weil Felix schon den großen Rahmen, glaube ich, schön aufgezeigt hat. Und ganz konkret in meinem Fallbeispiel eben in Nordpatagonien. Und da ist sicher ein zentraler Aspekt, wo sich eben Macht aus oder zeigt, ist eben der Zugang zu Land und wer den Zugang zu Land hat. Und das sind eben nicht die kleinbäuerlichen Landwirtinnen, die agrarökologisch produzieren, die aus Bolivien zugewandert sind, sondern es sind eben die Personen, die sich teilweise schon in den 1950er Jahren angesiedelt haben, als das die Region ökonomisch in Wert gesetzt wurde, eben mit unterschiedlichen Geldern von der FAO und auch von einem UN-Spezialfonds und von der Interamerikanischen Entwicklungsbank wurde eben dort das Territorium total umgekrempelt, kann man sagen. Und dann wurden vor allem auch in den ersten Schritten europäische Landwirtinnen angesiedelt und die sind nach wie vor die Personen, die das Land eben besitzen. Und es ist, auch wenn der Wille besteht, gar nicht die Möglichkeit gegeben, Land zu kaufen für lokale Akteurinnen vor Ort, die eben erst in den letzten Jahren sich angesiedelt haben. Und das bedeutet ganz konkret, dass agroökologische Produzentinnen auf keinen Karten aufscheinen, in keinen politischen Entscheidungspapieren. Sie sind quasi komplett unsichtbar. Und vor allem sind es oft Frauen, die dann eben am Land von ihren also Ehemännern arbeiten, die arbeiten im meisten für große Konzerne und dann gibt es ein Eck von dem Land, das quasi nicht verwendet wird, weil die Erde dort nicht so fruchtbar ist. Und dort versucht eben meist dann die Frau in dem Fall, es sind wirklich 10 von 11 agrarökologischen Produzentinnen, auch Frauen, ein eigenes Einkommen zu generieren und etwas zu schaffen. Aber das bedeutet auch, dass sie nicht in den Gremien sitzen dürfen, weil eben dort nur die Personen mit Landtiteln sitzen dürfen. Und dort wird entschieden eben, wo fließt das Wasser zuerst hin? Wie werden in Zukunft die Infrastruktur ausgebaut? Und das sind eben ganz zentrale Ressourcen, um auch in Zukunft ein Leben bestreiten zu können. Und da sieht man, wie sich so die Macht und auch die kolonialen Verhältnisse eben weiterziehen und eigentlich immer tiefere Gräben auch auslösen in dem Sinne.
Also das heißt, es sind die Aussichten eher kleiner auf eine Verbesserung, beziehungsweise auch, ja, also gerade Argentinien, denke ich, auch politisch mit Javier Milei ist es ein sehr problematisches Land, das wahrscheinlich einer Minderheit noch weniger Rechte zuspricht.
Es ist sicherlich mit dem Regierungswechsel nicht einfacher geworden für solche alternativen Projekte. Also es betrifft ja nicht nur die Produzentinnen selbst, sondern auch die Kolleginnen, die vor Ort Forschung betreiben, die argentinischen Forscherinnen, mit denen ich gesprochen habe und auch zusammenarbeite. Wenn man zur Agrarökologie forscht, aber es derzeit eben ein offizielles Verbot gibt, in Berichten, also staatlichen Berichten und so weiter, wissenschaftlichen Berichten dieses Wort zu verwenden, dann wird es einem einfach nicht, schlicht und einfach nicht ermöglicht, die Arbeit zu machen. Also es ist eine Zensur, die sie erleben, eine Definanzierung, es sind Projekte, die langjährig aufgebaut wurden, über 30 Jahre, wurden einfach abgeschafft, quasi mit einem Schlag. Also es ist für die Forschung vor Ort, aber auch für die, die das praktisch eben umsetzen wollen, sehr schwierig. Aber natürlich auch, muss man sagen, es ist eine unglaubliche Kapazität, die die Personen auch vor Ort haben, mit diesen Umständen umzugehen. Also wo vielleicht ich in meiner privilegierten Position auch schon öfter mal dann gesagt hätte, okay, das ist jetzt nicht möglich und wir haben die Ressourcen nicht oder wir hätten den Hut geschmissen. Also es ist auch eine Resilienz da, die da sein muss auch, also auch aus einer Notwendigkeit. Und Agrarökologie ist in dem Sinne auch eine Strategie, wenn eben das Geld fehlt, zum Beispiel, um Düngemittel zu kaufen, dann steigen auch viele Personen um, weil es ökonomisch eben nicht möglich ist. Und da sehen sie dann eben einen Ausweg, mit weniger oder mehr verbunden mit der Natur und mit natürlichen Prozessen dennoch zu produzieren und merken dann erst vielleicht diesen Wert dieser eher traditionellen Produktionsweise auch.
Ja, du hast schon auch gesagt, Zukunftsbilder waren Thema, darüber würde ich noch gerne im Anschluss reden. Felix, jetzt noch einmal zu dir, wenn du da hineinzoomst, was kannst du berichten, wie kann man sich das vorstellen, welches Wirken hat globales Handeln auf diese nicht leeren Räume?
Ich glaube, das Thema Land ist ein sehr schönes Beispiel und daran sieht man auch ganz gut vielleicht die unterschiedlichen Reaktionen. Also ist grundsätzlich, bei mir geht es ja um indigene Gruppen und indigenes Recht sieht erstmal vor, sowohl in Argentinien als auch in Kolumbien, dass das Land geschützt ist. Also kollektive Landrechte sind geschützt und sollte es zu Projekten kommen, die in irgendeiner Art und Weise die dort lebenden Gemeinschaften beeinträchtigen, haben sie das Recht auf eine vorhergehende Konsultation und auch eine begleitende Konsultation. Und das meint im Endeffekt, dass sie auch Nein sagen dürfen oder dass sie vielleicht etwas aushandeln dürfen. Und in gerade in zum Beispiel in Nordwestargentinien, die in den Salinas Grandes, das ist in den vergangenen Jahren recht bekannt geworden durch einen sehr großen Protest gegen den Lithiumbergbau. Das lag zum Teil daran, dass die Menschen dort nach wie vor, auf dem Papier haben sie zwar diese Rechte, aber sie haben nach wie vor nicht die Titel für dieses Land bekommen, auch wenn sie seit Jahren dafür protestieren. Und man sieht jetzt am Beispiel des Lithiumbergbaus so eine Art, ich sage jetzt mal, Kontinuität im Kampf um die Landtitel, wo sich dann natürlich solche Konflikte auch sehr schnell entladen. Und dann wurde die Position der Gemeinschaften, dass sie, wie sie gerne konsultiert werden möchten und so weiter, nicht so richtig berücksichtigt. Es gab wieder Ausschreibungen seitens des Staates, sodass sich die Proteste dort dann zu einem gewissen Zeitpunkt sehr stark entladen haben. Also hier war das besonders 2023 recht dramatisch. Andererseits muss man aber auch sagen, es gibt natürlich Gruppen, wo Bergbau an sich nichts Neues ist. Also in dieser Gegend, in den Hochanden gibt es Bergbau, gerade Silber, Blei und andere seit vielen Jahren und Borax natürlich auch ein großes Thema. Und viele Minen haben gerade Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre geschlossen, sodass Arbeitslosigkeit auch ein großes Thema ist und gerade Männer weit außerhalb ihrer eigentlichen Orte Jobs gesucht haben, teilweise in Patagonien, 4000 Kilometer entfernt. Das heißt, hier wurden natürlich auch Möglichkeiten gesehen mit dem Lithiumbergbau. Und einige Gemeinschaften, mit denen ich heute noch sehr stark zusammenarbeite, haben beschlossen, wir möchten gerne mit den Unternehmen verhandeln. Und natürlich, ich glaube, da muss man dann ganz genau hinschauen, was ist dann auf dem Papier eigentlich eine Konsultation, wenn das rechtlich gar nicht geregelt ist? Und wie entsteht vielleicht auch ein Standard allein dadurch, dass es gemacht wird? Also ich glaube, hier ist das, was passiert, dem Gesetz immer einen Schritt voraus, was durchaus sehr spannend ist. Man darf aber nicht vergessen, dass viele Punkte, die dort oder vieles, was dort passiert, also meistens kommen Firmen natürlich an den Ort und installieren als erstes mal ein WLAN, dann gibt es vielleicht ein bisschen Geld für die lokale Schule oder es wird überhaupt eine Schule gebaut, dann entsteht vielleicht eine neue Straße als Zufahrtsstraße oder es gibt etwas Geld für das Dorffest und so weiter. Und das sind in einer Region, die jahrzehntelang oder noch länger vernachlässigt wurde seitens des Staates, extrem viel wert und bedeuten dort auch einen großen Fortschritt in dem Sinne, dass wenn jemand krank ist, kann man plötzlich jemandem Bescheid sagen oder es gibt überhaupt ein Transportmittel und deswegen ist das auch auf jeden Fall ernst zu nehmen. Also hier gibt es auch ganz konkrete kleine Verbesserungen. Nichtsdestotrotz kann es von einer sehr ungleichen Perspektive oder von einer sehr ungleichen Position verhandelt worden sein.
Und natürlich gibt es immer das Problem, dass es so viele Positionen gibt oder die hier auch so viele Interessen auch Verhandlungen schwierig machen.
Natürlich, auch das ist ein Thema. Sobald Geld wohin kommt, entstehen neue Probleme. Es gibt unter Umständen neue kleine Eliten. Es gibt neue Ungleichheiten innerhalb und zwischen Gemeinschaften. In meinem Fall sind teilweise sehr viele kleine Unternehmen entstanden, die ihre Services, und da geht es dann um Reinigung, da geht es um Catering, da geht es um Transport, den Bergbaufirmen anbieten. Und das heißt im Endeffekt, dass alle diese vielen lokalen Firmen ein oder zwei Kunden haben, nämlich die Bergbaufirmen. Diese Firmen konkurrieren auf einmal miteinander. Und manche sind auch sehr, sehr groß geworden. Also wir reden hier von 100 Mitarbeiterinnen in einer Firma, die in einer winzigen Gemeinschaft angesiedelt ist. Und hier gibt es mehrere dieser Firmen. Und wir haben gerade über Javier Milei gesprochen. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, weil auch das natürlich Auswirkungen hat. Also wir sehen plötzlich, dass die Gemeinschaften sagen, ja, in der Stadt ist ja Wirtschaftskrise, bei uns läuft es eigentlich gar nicht so schlecht, hier entstehen neue Möglichkeiten. Die Menschen aus der Stadt kommen auf einmal zu uns, um Arbeit zu suchen. Das heißt, hier dreht sich auch so ein bisschen das historische, rassistische Verhältnis zwischen Stadt und Land etwas um. Oder es verändert sich zumindest. Und ich glaube, all das ist nicht zu unterschätzen, warum es dann vielleicht am Ende eine Unterschrift gibt auf einem Papier oder auf einer Umweltverträglichkeitsprüfung, die Gemeinschaften genehmigen müssen.
Magst du noch vielleicht ein, zwei Worte? Ist dir dazu noch etwas eingefallen zu den unterschiedlichen Perspektiven, Positionen, die hier auch möglicherweise miteinander konkurrieren oder Verhandlungen, die schwierig sind, das alles ins Politische auch zu tragen, was hier Kleinbäuerinnen brauchen. Weißt du da mehr? Habt ihr da auch Zugang zu Politikern zum Beispiel oder zur Politik, um auch mehr zu bewegen?
Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eben diese kleinbäuerlichen Produzentinnen werden von der Politik einfach nicht gesehen. Also die sind nicht existent in dem Raum, wo ich zumindest arbeite, auf dieses Fallbeispiel, auf das ich mich eben beziehe. Und natürlich habe ich versucht, in meiner Forschung oder wenn ich vor Ort war, Brücken auch zu bauen, indem ich, wenn ich eingeladen war auf die Uni oder zu unterschiedlichen politischen Meetings, auch zu sagen, kann meine Kolleginnen vor Ort auch mitkommen, weil was passiert ist, eine Marginalisierung vor allem der Personen, die eben ein anderes Zukunftsbild zeichnen wollen oder eben nicht dieser konventionellen Ausrichtung, die eben der Landwirtschaft, die vor Ort dominant ist, zustimmen. Und ob ich was verändern konnte, das wäre vielleicht sehr optimistisch gedacht, aber ich versuche es natürlich in kleinen Schritten und wenn es auch nur ist, in dem Fall jetzt ganz konkret, mein Preisgeld zu teilen und zu versuchen, die Institutionen vor Ort zu unterstützen, die eben nach wie vor in diesem Bereich forschen. Und ja, aber die Machtverhältnisse, wie wir schon angesprochen haben, sind viel tiefgreifender und viel größer als jetzt meine Forschung, die das irgendwie enthebeln könnte. Es ist zum Beispiel, wir haben vorher über Zugang zu Land gesprochen, dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen den kleinbäuerlichen Produzentinnen und der konventionellen Landwirtschaft auch gegeben. Oft wird es so separat gedacht, aber es ist ganz konkret der Fall, dass Personen, die eben das Land nur pachten, oft 5 Jahre warten, bis das Land quasi ausgebeutet ist von der konventionellen Landwirtschaft, weil dann fallen die Pachtpreise ab. Es will niemand und niemand anders quasi dieses Land benutzen. Und dann kommen die agrarökologischen Produzentinnen und sagen, okay, das ist jetzt preislich zugänglich für mich und mit meinen Praktiken kann ich das Land ja wieder in Wert setzen und den Boden wieder fruchtbar machen. Und dann können sie eine Zeit lang vor Ort wirtschaften, bis eben eigentlich sozusagen dieser Teufelskreis sich wieder fortsetzt und das Land natürlich wieder an Wert gewonnen hat, dadurch, dass eben agrarökologisch produziert wurde. Der Boden ist wieder fruchtbarer und dann kann es wieder zu einem höheren Preis angeboten werden und andere Akteurinnen, internationale Akteurinnen kommen vor Ort und bauen quasi wieder in einer extraktivistischen Form an. Und das sind Machtverhältnisse, diese zu durchbrechen oder diese Abhängigkeitsverhältnisse ist extrem schwierig. Zugang zu Land im politischen Sinne wäre natürlich ein ganz zentraler Punkt. Aber das ist auch schon eine lange und große Debatte, die ich jetzt in dem Sinn nicht mit meiner Präsenz da lösen kann. Aber natürlich immer wieder einfach darauf aufmerksam zu machen und einen kleinen Push in die Richtung zu geben, ist mir ein Anliegen.
Mhm. Ja, wie sieht es aus zum Beispiel mit globale Lieferketten? Ist auch ein sehr großes und sehr spannendes und auch wichtiges Thema, das wir hier leider nur streifen können. Aber was ist zum Beispiel die österreichische Perspektive? Welche Verantwortung könnte da oder hat auch Österreich diesbezüglich? Was ist aktuell?
Ja, Österreich ist natürlich ein großer Konsument grüner Technologien und damit auch Teil globaler Lieferketten. Also das ist ganz konkret Verantwortung. Ich würde das immer auf zwei Ebenen sehen. Also die erste Priorität muss natürlich sein, dass man vermeidet und reduziert, dass man grüne Energie oder grüne Mobilität und E-Mobilität richtig verstanden bedeutet natürlich viel auf die Schiene zu bringen und den öffentlichen Nahverkehr auch zu stärken. Und die Priorität 2 muss dann sein, entwicklungspolitische Instrumente wie Lieferkettengesetze mit hohen sozialen und ökologischen Standards zu erwirken. Natürlich nicht nur auf dem Papier, sondern diese auch umzusetzen. Ich denke, wir reden hier auf jeden Fall darüber, dass es einen Teil Lithiumbergbau, Bergbau seltener Erden und so weiter geben muss. Das muss es auch geben mit einem, ich sage jetzt mal, Zugriff seitens Europas. Wir befinden uns in einer geopolitisch sehr angespannten Situation. Das heißt, diese Verträge und Deals, über die wir hier auf einer globalen Ebene reden und die wir tagtäglich in den Medien sehen, sind natürlich wichtig, aber dabei sollte es eben nicht nur um den Zugang gehen, sondern es sollte auch darum gehen, wie kann das sozial-ökologisch fair funktionieren.
Mhm. Wir sind fast am Ende unserer Sendung und jetzt, um nochmal die Zukunftsbilder zu bemühen, wie geht es denn bei euch in eurer Forschung, in eurer Arbeit weiter? Jetzt ist einmal Österreich hier, ihr seid auch beide in der Lehre oder Anna-Maria war in der Lehre. Wie werdet ihr hier weitermachen, auch zu dem Thema?
Ja, bei mir ganz konkret, ich habe eben mein Panorama ein bisschen erweitert, in dem Sinn, dass ich eben nicht mehr nur zu Argentinien forsche, sondern auch zu Ernährungssouveränitätsbewegungen in Europa, was deren Strategien und Taktiken sind, um eben in dem derzeit angespannten geopolitischen Kontext trotzdem ihre Agenden durchzubringen in einer EU-Kommission, wo der Bereich, in dem man Einfluss ausüben kann, auch immer schmäler wird sozusagen. Das heißt, es geht ein bisschen weit oder ein bisschen näher in meinem Lebensumfeld auch mit der Forschung weiter, aber natürlich weiterhin auch mit meinen Kooperationspartnerinnen in Argentinien bin ich in Kontakt und da gibt es auch noch einiges an Daten aufzuarbeiten, an Debatten fortzusetzen und ja, da freue ich mich auf alles, was noch kommt.
Mhm. Bei dir?
Die Gleichzeitigkeit von Nord und Süd ist bei mir auf jeden Fall ein Thema. Also ich habe schon angesprochen, dass diese Dekarbonisierungsfrontiers, also diese Entwertsetzung und diese Räume, um die es geht, die befinden sich nicht nur im globalen Süden natürlich sehr stark, sondern auch parallel in Europa, in Südeuropa, gerade in marginalisierten Räumen. Und das ist natürlich keine Substitution, aber ich glaube, hier ist dieses Vergleichend wurde das noch nicht so richtig erforscht. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, den ich gerne weitermachen möchte. Eine Frage, die mir auch sehr wichtig ist, ist, wie nimmt eigentlich die fossile Industrie Einfluss auf die Dekarbonisierung selbst? Also ich glaube, Wasserstoff ist hier ohnehin ein sehr gutes Beispiel, weil das lässt sich natürlich grün produzieren mit Windenergie, mit Solarenergie, aber eben auch mit Gas und mit fossilen Brennstoffen und diesen Carbon Capture and Storage Technologien. Und das heißt, wie werden hier eigentlich auch Gesetze und Pfade in der Energiewende beeinflusst? Und zu guter Letzt, und das habe ich auch gerade so ein bisschen am Rande gestreift, dieses ganze Thema geopolitische Spannung und Geoökonomie halte ich für extrem spannend und relevant, und es wird im Moment auf einer sehr globalen Ebene betrachtet. Wir haben täglich die Bilder von Trump und Co. im Blick, aber gleichzeitig passiert eben auf anderen Ebenen auch sehr viel. Also wir sehen hier Verhandlungen zwischen einer Provinz in Argentinien und dem südkoreanischen Präsidenten und diese was ich schon so ein bisschen indirekt gesagt habe, diese indigenen Gemeinschaften in Nordwestargentinien schließen natürlich auch ihre Deals. Ich denke, das ist ein Thema, was durchaus noch Beachtung erfahren kann. Also wie wird das eigentlich auf verschiedenen Ebenen betrachtet und verhandelt?
Hast du sowas wie einen Blog oder Webseite, wo man auch die Filme sehen kann, nachsehen kann?
Ja, selbstverständlich. Auf meiner Website www.felixdorn.com findet man auf jeden Fall so ein bisschen tägliche Informationen. Man findet ein paar Fotostrecken, Infos zu meinem Buch und dem Film. Der Film findet sich mittlerweile auch auf YouTube, Bajo la Sal. Ich freue mich auf jeden Fall über Interesse.
Sehr gerne. Wir werden das gerne aufnehmen und auch in unseren Text mit hineinnehmen für die Hörerinnen und Hörer. Anna-Maria, magst du noch irgendwas ergänzen? Hast du im Bereich Wissenschaftskommunikation auch was öffentlich gemacht, was dir wichtig ist?
Ja, ich ergänze gerne noch was, vielleicht ein ganz anderer Aspekt, an dem ich auch gerade arbeite und der auch eng in Zusammenhang steht mit Wissenschaftskommunikation. Ich bin ja auch Tänzerin, nicht nur Wissenschaftlerin, und ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, an dem ich auch eben gerade arbeite, sind kunstbasierte Methoden und auch andere Zugänge oder wie man ein anderes Verständnis schaffen kann für Lebensformen oder für ein relationales Weltverständnis. Und da arbeite ich eben auch viel mit tanzbasierten Methoden, mit ökosomatischen Methoden. Und im Zuge dessen ist eben bereits ein Buchkapitel entstanden und auch ein Kurzfilm und mehrere Collagen und auch Kunstwerke, die im Dezember in Buenos Aires in einem Museum auch ausgestellt wurden. Also es passiert einiges, es ist auch einiges schon online und eventuell wird auch einiges noch vertanzt und nicht nur verschriftlicht.
Gut, das heißt, wir dürfen das auch mit reinnehmen, die Informationen, sehr gerne. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch beiden, gratuliere nochmal sehr herzlich für den Preis. Danke für eure Zeit.
Vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein durften.
An der Technik war Momo Kunishio. Mein Name ist Mayada Hadaya. Die Radio- und Podcast-Reihe Welt im Ohr informiert im Rahmen von EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, über kritische transdisziplinäre Entwicklungsforschung sowie Partnerschaften zwischen Nord und Süd. Die nächste Live-Sendung ist im Juni. Wir freuen uns, wenn ihr wieder hört. Alle unsere Podcasts sind auch auf den gängigen Pod-Hosting-Plattformen nachzuhören. Dankeschön fürs Zuhören.
Und ich danke euch auch ebenso und wünsche noch eine schöne lange Nacht der Forschung.
Willkommen bei Welt im Ohr.
Eine Sendung des Teams Wissenschaft und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Im ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung.
Diese Sendung wird von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des akademischen Programms APEAR gefördert.
APEAR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development.
Heute für Sie, heute für euch, live im ORF-Zentrum mit
Mayada Hadaya und
Momo Kunishio.